Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio.
Zu Gast heute beim Spitzenkandidaten-Interview ist die Parteichefin der Linken in Sachsen, Susanne Schaper. Hallo.
Hallo.
Wir stellen hier wieder die Fragen. Jan Kummer und
Uta Deko. Und alle bisherigen Spitzenkandidaten-Interviews, die finden Sie jetzt schon im Netz unter mdrsachsen.de. Und auch bei Ihnen, Frau Schaper, geht's erstmal mit einer flotten Runde zum Aufwärmen und Warmreden los. Warmreden ist nötig, Sie sind ein bisschen erkältet, ne?
Ja, leider.
Und dazu haben wir eine kleine Fragerunde.
10 Fragen, 10 Antworten. Also 10 kurze Antworten.
Ich weiß, dass man das Frauen eigentlich nicht fragt, aber die Frage bekommt jeder bei uns hier gestellt. Alter und Wohnort.
46 in Chemnitz.
Erlernter Beruf.
Krankenschwester und später dann noch studiert Diplompflegewirtin.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Also ich habe bis 2014 an einer Klinik gearbeitet und dort Anästhesie- und operationstechnische Assistenten ausgebildet. Aber ich arbeite auch manchmal noch während meiner Abgeordnetentätigkeit als Krankenschwester.
Was fasziniert Sie an der Politik?
An der Politik fasziniert mich, dass sie die Rahmenbedingungen des täglichen Lebens konstruiert. Und da möchte ich gern mitgestalten.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage für eine dreifache Mutter. Es gibt nicht den einen wichtigsten Menschen in meinem Leben.
Sondern das sind die Kinder und der Mann.
Das sind die Kinder und der Mann, aber auch meine Eltern und mein Bruder.
Ihre größte Macke?
Meine größte Macke, das sind so viel, aber eine ist, dass meine Taschen immer so groß und schwer sind, dass ich wahrscheinlich 14 Tage damit überleben könnte. In den Taschen sind noch ganz viele Taschen. Nee. Oder eben, dass ich immer das Kopfkissen auf die andere Seite drehe, in der Hoffnung, die Seite ist kälter.
Und Ihre größte Stärke?
Meine größte Stärke ist, dass ich ein Terrier bin und mich gut festbeißen kann an Themen.
Wobei entspannen Sie am besten?
Ich male sehr gern in Öl und so ganz stivite Stillleben. Da kann ich mich entspannen.
Was war Ihr letzter größter Glücksmoment?
Als meine Tochter die Studienzusage bekommen hat, vor kurzem.
Und damit sind wir jetzt im langen Interview. Sie haben auf den Wahlplakaten, sind Sie zu sehen, Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie können sich schon selber nicht mehr sehen, weil Sie so oft in Sachsen hängen, aber auf den ganz großen Wahlplakaten, da sind Sie zu sehen mit der Zeile Ostdeutsch, Sächsisch, Links, dazu zwei Hunde und ein Trabi. Jetzt mal ironisch gefragt, ist die Linke auf den Hund gekommen, sollen wir alle Trabi fahren, was soll das sagen?
Ah, das hat mehrere Facetten mit, ist die Linke auf den Hund gekommen, ist spannend, dass Sie das sagen, wenn man vor allen Dingen darüber nachdenkt, wo kommt das Sprichwort auf den Hund gekommen her, das war ja meistens am Ende einer Truhe, wenn die Schatztruhe leer war, da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dass der sächsische Ministerpräsident oder der Finanzminister nicht so auf seinem Schatz sitzen sollte, sondern beim Thema Schuldenbremse, aber das soll das Plakat nicht sagen, sondern es soll einfach sagen, dass auch wir unsere Heimat lieben, dass wir wissen, wo wir herkommen und das Ganze können wir auch ohne die Fahnen zu schwenken und dass da meine Hunde, also mein eigener Hund und der Nachbarshund mit drauf sind, der zufällig mit reingelaufen ist, das soll auch diese Lebensnähe ausdrücken. Man schreibt uns ja manchmal ab, dass auch wir unsere Heimat von Herzen lieben.
Der Trabi ist auch Ihre?
Der Trabi ist auch unser, ja.
Sie haben in einem Interview gesagt, Sie sind kein Mensch, der schnell die Segel streicht. Wenn wir jetzt mal beim Bild Segeln bleiben, wie erleben Sie die Linke in Sachsen gerade im Wahlkampf? In der Flaute oder unterwegs mit viel Gegenwind?
Wir sind unterwegs mit viel Gegenwind, obwohl das für uns Linke nichts Neues ist. Wir sind eigentlich sehr motiviert. Wir wissen, um was es geht. Wir sind zuversichtlich und wir wissen ja, wofür wir es tun. Also wenn wir es einfach haben wollen würden, dann wären ja viel, viel mehr von uns gegangen. Im Sächsischen Landesverband haben wir aber einen starken Zusammenhalt und wir kämpfen gemeinsam und wissen, wofür.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es wären viel mehr gegangen. Also die Mitgliederzahlen Da gab es zuletzt sogar Erfolgsmeldungen, dass es Neueintritte gibt, aber die gibt es nur in den urbanen Zentren, oder?
Also es ist tatsächlich durchmischt, die Neueintritte, aber natürlich lässt sich nicht leugnen, dass das in der Großstadt mehr ist als im ländlichen Raum. Aber auch das sind Themen, die wir als Hausaufgabe sehen. Wir freuen uns aber dennoch, dass wir Neueintritte haben, aber das entbindet uns natürlich nicht, weiter an uns zu arbeiten.
Also stimmt der Satz aus Ihrem Entwurf des Wahlprogramms noch, dass die Linke in Sachsen in allen Landkreisen und Kommunen präsent ist und bleibt?
Ja, das stimmt. Und das haben wir ja auch zur Kommunalwahl gesehen. Wir sind weiter in den Kommunalparlamenten vertreten und werden die nächsten 5 Jahre auch nutzen und im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger, egal ob in der Stadt oder Land, beweisen, dass es wichtig ist, dass es uns gibt und dass wir für sie kämpfen.
Die Stimmung klingt jetzt gerade sehr gut. Es klingt alles viel optimistischer, als es die Umfragewerte eigentlich derzeit hergeben. Sachsens, also die Zahlen, die Zeitungen veröffentlichen heute, glaube ich, nochmal Zahlen. Aber bei uns in der letzten Umfrage war die Linke unter 5%, würde also den Wiedereinzug nicht schaffen ins Parlament. Und einer der Hauptgründe ist, das BSW, wie sehr nervt es Sie im Wahlkampf darauf, ständig angesprochen zu werden? Oder werden Sie es überhaupt?
Ja, wir werden auf das BSW angesprochen, aber ich nutze die Zeit dann immer, über meine eigene Partei zu reden. Und es ist natürlich, wir sind ja keine Utopisten im klassischen Sinne, dass wir eine Wahrnehmungsstörung haben. Natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass unsere Umfragen zurzeit nicht die besten sind. Heute gibt es ja wieder eine Umfrage, da sind wir bei 5%. Das heißt, kämpfen lohnt sich für uns. Das sehen wir auch als Motivation an. Wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Da bin ich die Letzte, die das abstreitet. Aber wir sind als soziales Korrektiv in diesem Land, glaube ich, tatsächlich unabkömmlich. Ohne uns wird's ärmer. Und wir wissen, wofür wir streiten und kämpfen. Deswegen lassen wir uns da nicht unterkriegen. Einfach mit Verlaub, aber das kann jeder. Auch das zeichnet uns aus und wir sind alle Kämpferinnen und Kämpfer. Und zwar nicht nur für uns selber, sondern für soziale Gerechtigkeit und für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Sie haben es jetzt aber gerade selbst gesagt. Die Linke hat Jahrzehnte jetzt Oppositionsarbeit im Sächsischen Landtag hinter sich. Im Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung haben sie eingeräumt, dass die Fraktion zuletzt wenig Akzente setzen konnte. Zitiert wird der Satz: Wir haben manches falsch gemacht. Ich kann niemandem vorwerfen, dass er uns nicht mehr wählt. Was lief falsch?
Also ich glaube, in allererster Linie ist das weniger die Ebene hier in Sachsen, sondern auf der Bundesebene gelaufen, dass also prominente Mitglieder unserer Partei es vorgezogen haben, sich nicht intern auseinanderzusetzen, sondern über Twitter und den Spiegel und ihre emotionale Inkontinenz dort ausgelassen haben. Das war falsch. Darunter leidet natürlich dann die gesamte Partei und daraus muss man lernen und Dinge besser machen. Wir hier in Sachsen haben in der letzten Legislatur weit über 500 Anträge und Gesetzesentwürfe eingebracht. Zwei Drittel davon ging um soziale Daseinsvorsorge, um Mobilität und eben um Pflege und Gesundheitswesen. Das heißt, die Akzente haben wir gesetzt. Aber wenn es im Bund so ein Tohuwabohu gibt, das kostet natürlich Vertrauen. Das nehmen wir zur Kenntnis. Und wir müssen die Zeit jetzt nutzen, das Vertrauen zurückzugewinnen.
Einer der Vorwürfe von Sarah Wagenknecht, hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, war ja immer, dass die Linke sich zu sehr mit Vogue-Themen beschäftigt hat, also mit Minderheiten und so weiter. Das nehmen Sie nicht als Vorwurf an oder müsste man sich an der Stelle verändern?
Also Minderheitenthemen, also das ist, ich glaube, das ist dazu benutzt worden, das Linkssein zu diffamieren. Zu diffamieren auf das Gendern und sogenannte Orchideenthemen. Aber das ist doch ganz klar, dass man als kernhumanistische Partei sich natürlich auch für eine Politik einsetzt, die Minderheiten hört. Und wer das hochspielt, sind doch nicht diejenigen, die sich dafür einsetzen, sondern diejenigen, die sich dafür oder die sich darüber aufregen. Ich habe ja deswegen gerade gesagt, wir haben weit über 500 Anträge. Da ist vielleicht, da war einer dabei, der sich zum Beispiel mit dem Thema Gendern befasste und auch nicht in der Art, ihr müsst alle gendern, sondern eher in der Art, wer es will, soll es machen. Und wer nicht, der soll es lassen. Ich halte das für eine Diffamierung des Linksseins, um im Prinzip davon abzulenken, dass man sich also andere klein machen, um sich selbst zu erheben. Also ich würde Ihre Frage mit Nein beantworten. Wir sind eine Partei, die alle im Prinzip Ansprüche aufnimmt. Wir sind für alle Menschen da und Humanistinnen und Humanisten. Und wir lassen uns da nicht deformieren auf sogenannte Orchideenthemen.
Da würde ich gerne nochmal auf das BSW-Thema schnell zurückkommen. Es geht um die BSW-Geschäftsführerin Janina Pfau. Die war ja in gleicher Funktion mal für die Linke tätig und gehörte bis zuletzt auch zu ihren engsten Vertrauten. Wie sehr fühlten Sie sich durch diesen Wechsel der Vogtländerin verraten?
Wissen Sie, das ist eine Frage, die mich durchaus trifft, weil ja auch ich bin nur ein Mensch. Ich kann jetzt nicht verhehlen, dass mir Dinge wehtun, aber kann ich sagen, wenn es gibt ja so einen Spruch von einem berühmten Dichter, der mal gesagt hat, wenn ein Freund geht, muss man die Tür schließen, sonst wird's kalt.
Das BSW wirbt ja für sich damit, dass sie sagen, wir sind die einzige Friedenspartei. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es ja zwei Themen gibt, die diesen Wahlkampf massiv überschatten, die eigentlich keine ursächsischen sind. Das eine ist das Thema Migration, kommen wir noch drauf. Das andere ist das Thema, das viele Sachsen nennen, das Thema Ukraine-Krieg. In den vergangenen Wochen haben wir jetzt bei den Linken gesehen, dass sie jetzt auch eine Kampagne gestartet haben. Frieden braucht Mut. Weil das BSW Ihnen da die Wähler abgräbt mit dem Thema?
Also wenn man jetzt in die Historie geht, dann werden Sie feststellen, dass es uns Linke schon vor dem BSW gab und demzufolge auch die friedenspolitischen Positionen. Nein, wir machen das nicht, weil das BSW das macht. Das ist, würde ich wirklich als tatsächlich.
Also die Kampagne war schon vorher geplant, bevor BSW so massiv auf das Thema gegangen ist?
Ja, die Kampagne, die war schon vorher geplant, weil wir wissen, dass natürlich das Thema Frieden was mit Sicherheit zu tun hat und Sicherheit ist was, was Menschen berührt und wir natürlich als Sachsen, also als Grenzregion auch zu Polen und Brandenburg in einer besonderen Aufgabe stehen. Deswegen hatten wir das von vornherein geplant. Und ich denke, die anderen Parteien sind da eher Nachahmer.
Aber trotzdem, wo ist denn da jetzt der Unterschied zum BSW beziehungsweise auch zur AfD, die sich ja beide als Friedensparteien gerade inszenieren? Und auch zu Michael Kretschmer, der ja seit Anfang des Konflikts immer für diplomatische Lösungen war.
Ich danke Ihnen sehr für die Frage, weil das gibt mir mal die Möglichkeit, das aufzuklären. Also dann schichten wir es doch ab. Dann nehmen wir jetzt erstmal das BSW. Also erstens mag ich das nicht, wenn dann immer so gesagt hat, wir sind die einzige Partei oder ich bin die einzige Frau, die das macht. Das finde ich schwierig, das behaupte ich gar nicht, aber wir sind eine sehr konsequente Friedenspartei. Und das unterscheidet uns. Zum Beispiel zum BSW, die, wenn sie beim Wahl-O-Mat die Fragen eingeben, sind sie für militärische Forschung an Hochschulen, dann werden sie sehen, dass das BSW das mit Ja beantwortet. Das ist natürlich auch eine Kriegslogik, wo wir zum Beispiel in Thüringen, wo wir regieren, hat Bodo Ramelow dort eine Zivilklausel eingeführt, dass nämlich thüringische Hochschulen dem Frieden verpflichtet sind und eben sich nicht an Kriegsforschung beteiligen. Das will das BSW hier. Das ist doch inkonsequent. Also wir sagen wir wollen auch keine militärische Forschung an Hochschulen. Nur mal, um so Details zu nennen. Bei der AfD, die haben zum Beispiel für das Sondervermögen im Bundestag mitgestimmt. Wir haben auch unterschiedliche Meinungen.
Das Sondervermögen für die Bundeswehr.
Für die Bundeswehr. Oh Gott, habe ich mich jetzt versprochen? Nee, Entschuldigung.
Ich wollte es bloß für die Hörer ergänzen, die bei Sondervermögen jetzt nicht gleich die Konklusion geschlossen.
Haben Sie völlig recht. Also für das Sondervermögen für die Bundeswehr gestimmt haben. Und zum Beispiel auch beim Thema Wehrpflicht gibt es hier ganz unterschiedliche Positionen, wo wir sagen, wir sind die konsequente Friedenspartei. Das geht bei der Aufstockung der Bundeswehr los, wo wir dagegen sind und hört beim Thema, geht über das Thema Wehrpflicht. Thema Forschung, ich glaube, da sind wir wesentlich konsequenter, die sich bei und suchen uns nicht das Beste raus, sondern ziehen das mit einer gewissen Stringenz durch. Und ein was muss ich auch sagen, wir sind im Gegensatz zu den beiden Parteien, die Sie genannt haben, eine internationale Partei und keine, die sich nur auf das nationale Wohlbefinden sieht. Für uns sind alle Menschen, auch unabhängig von ihrem Pass, wichtig und wir kümmern uns auch nicht um den einen Krieg mehr als um den anderen. Und das unterscheidet uns schlicht und ergreifend.
Weil wir Frau Zimmermann auch mit dem Satz konfrontiert haben, der da lautet, wer Frieden will, muss auf den Krieg vorbereitet sein. Sie gehen nicht so weit, dass Sie sagen, wir müssen die Bundeswehr wehrtüchtig machen. Wir müssen auf den Fall, dass eben jemand wie Putin dann doch andere Ambitionen noch hat, vorbereitet sein. Und wir müssen mit Stärke abschrecken, um den Frieden zu erhalten. Das ist für Sie die falsche Logik, ist ja die Logik von all denen, die sagen, wir müssen eben ein Sondervermögen für die Bundeswehr machen etc.
Die Bundeswehr, die Aufrüstung wird jetzt an den Kriegen nichts ändern. Wir müssen, glaube ich, aus dieser Kriegslogik und aus dieser Sprache auch raus, die alles aufrüstet oder dass eben auch schweres Gerät auf Dresdner Stadtfesten stehen soll, wie das jetzt für das Wochenende zum Beispiel ansteht.
Das war aber beim Dresdner Stadtfest schon immer so, dass die Bundeswehr auch mit schwerem Gerät dabei war. Und es fasziniert ja Kinder auch, das muss man sagen. Und wenn es einen Hochweiser gibt, darf die Bundeswehr auch den Menschen helfen.
Das kann schon sein. Meine Meinung ist, dass das steht ihnen ja auch zu, das so zu sehen. Aber unsere Meinung ist, dass dieses Normalisieren davon auch dazu beiträgt, dass man sich daran gewöhnt. Und wir wollen nicht kriegstüchtig sein, sondern wir wollen friedenstüchtig sein. Und wir befinden uns jetzt im dritten Jahr des Krieges. 3 Tage nach Kriegsausbruch bin ich gemeinsam mit Abgeordnetenkollegen parteiübergreifend, in dem Fall mit Kathleen Kuhfuß selbst, mit 16 Kleintransportern in die Ukraine gefahren und haben dort Frauen und Kinder als Geflüchtete an der Grenze aufgenommen und hier mit in Sicherheit gebracht. Im dritten Jahr hat sich nichts geändert, sind nur ganz viele gestorben. Und wenn man diese Militärlogik, sind wir jetzt schon in einer in einem Abnutzungskrieg. Das heißt, es ist doch bewiesen, dass mehr Waffen nicht mehr Frieden bringen. Ich glaube, die Diplomatie muss jetzt an vorderster Stelle und mit aller Konsequenz geschaffen werden, um hier Frieden zu bringen. Und deswegen glaube ich nicht, dass eine Aufrüstung dazu beitragen wird. Ganz im Gegenteil, es wird die Konflikte nur noch verschärfen.
Das, was wir hier versuchen, ist immer die Gegenposition einzunehmen, um bei Ihnen die Argumentation rauszulocken. Zum Thema Ukraine vielleicht der letzte Punkt, weil auch das ein wichtiger Punkt ist. Alle, die diplomatische oder auf diplomatische Lösungen verweisen, dort gibt es ja immer den Satz, ja, dazu braucht es 2 und dazu braucht es vor allen Dingen auch Putin, der keine diplomatischen Lösungen will. Das ist der Kontrasatz. Wo stehen Sie da? Haben Sie da ein anderes Verhältnis als AfD und BSW? Oder wenn es Unterschiede gibt, dann machen Sie die doch nochmal deutlich.
Natürlich gibt es da Unterschiede. Also ich glaube, die Schweizer Gespräche waren Anfang, das muss man anknüpfen und man muss natürlich mit Putins, also welche Kräfte haben Einfluss auf Putin? Indien und China zum Beispiel und ich glaube, man muss auch überlegen, wie man wirklich stringent auf die Oligarchen, also dort, wo es Putin wehtut, Einfluss nehmen kann. Erste Anfänge sind gemacht, indem Vermögen eingefroren werden. Ich glaube, das sollte man ausbauen. Und der Unterschied bei uns ist auch, wir stehen mitnichten hinter einem Putin-System. Ich halte das und schon vor dem Krieg als homophob. Und er hat menschenverachtende Ansichten und er lässt große Teile seines Volkes alleine. Und das, glaube ich, unterscheidet uns. Und wir sagen aber nichtsdestotrotz, es gibt keinen gerechten Krieg. Und aber die Völkerrechtswidrigkeit von Putin stellen wir mit gar nichts, aber überhaupt nichts in Frage. Aber der Druck von der USA und von der Weltgemeinschaft auf die Länder, die auf Putin Einfluss haben, der muss erhöht werden und der Druck auf die Oligarchen, die Putins System stützen, der muss mehr ausgeweitet werden.
Dann machen wir an der Stelle einen Punkt zu dem Thema, dass ja eigentlich da der Sächsische Landtag nicht auch nicht
lösen können.
Genau, ist schwierig, aber ist auch schwierig, weil es eben eins der großen Themen ist, dass die Menschen im Wahlkampf tatsächlich immer ansprechen und von dem sie auch sagen, dass es wahlentscheidend sein wird, so wie das zweite Thema Migration.
Genau. Ist es so, dass ehemalige Anhänger der Linken den Einsatz für sozial Schwache nicht mehr recht abkaufen und dafür abgestoßen werden durch den Einsatz für Geflüchtete? Wenn man sich jetzt so die Umfragewerte anguckt im Moment.
Um es vielleicht noch ein bisschen konkret zu machen. Wir hatten die Hochzeiten der Linken. Das waren Zeiten, wenn wir uns in Sachsen erinnern, als wir hier die Hartz-IV-Proteste hatten. Da ist die Linke 2004 bei der Landtagswahl in Sachsen bei 23% rausgekommen. Also diese Proteste gegen die Verschärfungen des Hartz-IV-Systems haben die Linke damals extrem stark gemacht. Und wir haben jetzt eine große Diskussion ums Bürgergeld etc., aber die Stimmung scheint ja eine völlig andere zu sein, sondern es scheint ja so zu sein, dass man der Linken teilweise übel nimmt, dass sie sich für Geflüchtete so einsetzt, dass man den Eindruck hat, die Linke will, dass jeder ins Land darf.
Okay, das Ausspielen zwischen Bürgergeld und Migration, das ist ja was die CDU und auch andere Parteien ja jetzt gerade mit Vorliebe anbringen. Natürlich auch die AfD schon immer. Ich halte das für eine Riesenchimäre, dass wenn jetzt es weniger Migration gäbe, dass der ostdeutsche Rentner auch nur einen Cent mehr Geld in seinem Portemonnaie hätte, das ist Quatsch. Das ist genauso, wie es den Lehrerinnen und Lehrermangel gab es übrigens auch schon, bevor Geflüchtete in unser Land kamen. Grundsätzlich sagen wir, dass das Asylrecht ist eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Da sind Menschen zu Tode gekommen, weil sie keine Zuflucht gefunden haben. Und wir stehen dazu, dass Menschen natürlich ein Recht auf Asyl haben und demzufolge auch auf Flucht, wenn sie in Not sind. Und das kann eine humanistische Partei nicht ablegen. Das kann man vielleicht abschütteln, wenn man irgendwie dazugehören will, aber wir können das nicht und werden wir auch nicht machen. Und beim Thema Bürgergeld ist das ja genauso absurd. Man soll mir doch mal denjenigen zeigen, der mit ein paar mehr Kröten als 500 Euro ein Leben in Saus und Braus machen kann. Es werden hier schwächere Gruppen aufeinander gehetzt, um eigentlich abzulenken, was die tatsächlichen Probleme in unserem Land sind. Das machen wir nicht mit, auch wenn das gerade, wie Sie zu Recht feststellen, schwer ist. Aber ich kann Ihnen da keine Antwort drauf geben. Ich kann hier auch nicht umschwenken, weil wir unserem Wertekompass hier treu bleiben werden.
Erleben Sie das aber doch sicher auch am Wahlkampfstand, dass dann Menschen dastehen und sagen,
ihr wollt die alle reinholen, ist so ein Text zum Beispiel, den wir bekommen. Das ist so. Aber dann versuche ich das auch zu erklären. Wir sind für alle Menschen da. Wir wollen eine Integration, die also auch dem Namen wert ist. Wir wollen, dass die so schnell wie möglich in Arbeit kommen, damit es eben auch keine langen Übergangsphasen gibt. Und wenn Sie sich anschauen, wer jetzt im Prinzip abgeschoben wird, dass das zum Teil Leute sind, die hier etabliert sind und hier eine Ausbildung haben, wo sich Unternehmen dafür einsetzen, zeigt ja, dass beim ganzen Thema Migration und Integration viel fehlläuft. Traurig an der Debatte ist, dass es so dämonisiert ist und man kaum mit offenen Argumenten da hantieren kann. Und ja, das ist natürlich für eine Partei wie die unsere, die von aus fester Überzeugung zu diesem Recht auf Asyl steht, schwierig im Moment. Aber das müssen wir, glaube ich, aushalten, sonst würden wir uns verraten. Und das möchte ich nicht. Und die, die das verraten haben, die haben ja bereits andere Parteien schon gegründet. Das wollen wir nicht mitmachen. Und beim Thema Bürgergeld, Sie haben gesagt, sozial schwach. Ich weiß, dass das so ein üblicher Begriff ist, aber die sind ja ökonomisch schwach und nicht sozial schwach. Die miteinander jetzt auszuspielen, das ist, glaube ich, so eine, was auch die Konservativen so mitgeprägt haben, so hin zur Leistungsgesellschaft. Das lenkt davon ab, dass sie die letzten 34 Jahre auch zum Teil fehlinvestiert haben, dass sie Staat eben verschlankt haben. Wir wegen zu wenig Polizei haben, nebenbei bemerkt, auch zu wenig in der Justiz sitzen haben, dass Verfahren so lange dauern, dass Anträge so lange dauern, dass eine überbordende Anerkennungspolitik in den Berufen zum Beispiel gibt. Das dauert alles viel zu lang und es soll dann am Ende im Prinzip, sollen die Gruppen, die sich da nicht wehren können, werden aufeinander gehetzt, auch in der Debatte aufeinander gehetzt. Aber die Wahrheit ist, kein einziger Euro mehr wäre in den Taschen ohne das Thema Migration. Und so wie das System, also wir wollen unsere Klamotten aus allen Herren Ländern beziehen, das ist doch ganz klar, dass man keine Mauer um Deutschland ziehen kann. Das funktioniert ja nicht mehr, das ist doch absurd.
Sie haben jetzt von Dämonisieren der Debatte gesprochen. Da würde ich nochmal nachfragen wollen, was Sie damit konkret meinen, wenn Kommunen, Städte sagen, wir schaffen das nicht mehr, wie sie es ja jetzt zuletzt signalisiert haben, dann meinen sie aber sicher nicht das damit, dass die Debatte, also dass es eine Dämonisierung in der Debatte gibt, sondern das sind ja Fakten, mit denen auch eine Linke in einer Regierung umgehen müsste.
Danke, dass Sie da nochmal nachfragen. Als Stadträtin weiß ich sehr wohl, was damit gemeint ist, dass Kommunen damit überfordert sind. Aber genau das ist doch das Problem. Warum sind denn die Kommunen damit überfordert? Weil sie nicht ausreichend Unterstützung bekommen und finanziert werden, auch bei den anderen Dingen. Nehmen jetzt mal, es fehlt ja an allen Ecken und Enden das Geld. Nehmen Sie sich die Krankenhäuser, also dem Investitions, was die an Investitionen brauchen, denen kommt der Freistaat, obwohl er verpflichtet ist, und der Bund nicht nach. Also das sind auch Themen, wo Kommunen Geld aufbringen müssen, weil der bestellt, nicht bezahlt. Und damit ist man überfordert. Aber ist es jetzt tatsächlich, liegt es tatsächlich daran, dass wir Migranten hier haben? Gestern war, glaube ich, aus Zittau der Bürgermeister, der sagt, ich habe jetzt, meine Gemeinde ist ausgerüstet für 60.000 oder 65.000, ich weiß es nicht mehr genau, und 30.000 leben mehr. Das heißt, ich hätte Platz. Liegt es wirklich daran oder liegt es daran, dass wir nicht in der Lage sind zu integrieren? Weil wir keine Deutschangebote haben, weil wir keine adäquaten Arbeitsangebote haben oder weil wir so viel Bürokratie haben, dass der zu uns ins Land kommt, gar nicht arbeiten kann. Und da sehe ich den Punkt, also wirklich mal abzuschichten, wo liegen hier die Probleme. Auch beim Thema Sicherheit liegt es vielleicht daran, dass wir über Jahrzehnte auch in der Polizei abgebaut haben und in der Justiz, dass der Staat immer weiter verschlankt. Und war das mit dem Unterrichtsausfall vor den ukrainisch geflüchteten Kindern denn wirklich besser? Das meine ich mit Dämonisieren.
Ich würde noch gerne eine Zwischenfrage stellen, weil Sie haben gesagt, Asylrecht, ja, ist klar. aber die ganzen Fragen, ist jemand berechtigt oder nicht, hier klären? Oder sollte man das vielleicht auch außerhalb der Grenzen machen, außerhalb der EU, zu prüfen, ob jemand überhaupt berechtigt ist?
Ich denke, dazu ist Deutschland
hier aufgenommen zu werden.
Sollte Deutschland eigentlich ausgerüstet werden, wenn Menschen hierher kommen, sollte man hier auch den Antrag bearbeiten können. Das sollten wir hinbekommen.
Sie haben mehrfach das Thema Geld angesprochen. Das eine sind Ausgaben, das andere sind Einnahmen. Einnahmen kommen eben daher, dass sie auch erwirtschaftet werden müssen. Das Wahlprogramm der Linken ist extrem ambitioniert, haben wir festgestellt. 98 Seiten, kann man ganz viel nachlesen. Sie versprechen 15 Euro Mindestlohn, wollen mehr Tarifbindung im Handwerk, Bürgergeld durch sanktionslose Mindestabsicherung ersetzen, nicht weniger als 1200 Euro pro Monat, Befristung ohne sachlichen Grund abschaffen, Meister-BAföG, Meisterbonus auf 2500 Euro erhöhen. Wir gehen jetzt mal davon aus, das spielt im Wahlkampf nicht die allergrößte Rolle. Und wir haben immer geschaut, was sind so Alleinstellungsmerkmale, weil viele Punkte wollen andere, andere nicht. Interessantes Alleinstellungsmerkmal schien aus unserer Sicht, die Mitarbeiter sollen Betriebe als Produktivgenossenschaften übernehmen und eine Industriestiftung des Bundes soll Anteile an Unternehmen erwerben. Ist das Vorwärtsgenossen zurück zu VEB und PGH oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Sollen Anteile erwerben können, heißt es, glaube ich. Nein, das ist nicht zurück zum VEB, aber weil der VEB war ja eine Planwirtschaft, was da irgendwie vom ZK oder so organisiert wird. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und das ist auch der Unterschied. Sondern wir wollen es möglich machen. Ich versuche es mal abstrakt zu sagen. Nehmen wir mal den Waggonbau Niesky. Wir wollen, dass die Möglichkeit besteht, wenn also ein Unternehmen die Insolvenz droht oder vielleicht der Investor in sonst irgendwo eben sagt, er hat kein Interesse mehr, weil es nicht genug ausspuckt, dass die Mitarbeiter oder die Belegschaft das übernehmen kann. Das meinen wir mit Produktivgenossenschaften. Dass ich also Menschen zusammentun können und selbst ihren Betrieb leiten. Hat also gar nichts mit dem VEB zu tun.
Und das könnten Sie jetzt nicht schon?
Nein, ich denke, dass diese Förderung dafür viel geht. Also ansonsten würden es mehr machen. Es gibt auch ja Beispiele, wo das gut geht, aber die sind, ich glaube, Arla zum Beispiel, also die Butter und Buko und sowas machen, das sind ja auch schon solche Produktionsgenossenschaften, wo die Bauern sich zusammentun, dass es eben nicht an Großkonzerne und so geht. Das ist in Dänemark, in Spanien gibt es da eine Firma, dessen Name, bevor ich sie jetzt falsch ausspreche, lasse ich lieber weg.
Also Ihnen geht es darum, dass Sie das anders und besser und
wir wollen die Rahmenbedingungen aufmachen und Gesetze auch öffnen dafür, dass sowas möglich ist, dass auch Menschen in Betrieb übernehmen können, zu gleichen Anteilen, ähnlich wie bei der Genossenschaft, hier eben in der Produktionsgenossenschaft und Genossenschaften an sich wollen wir stärken. Das ist natürlich in der Logik auch nach vorne gedacht. Ich glaube, man muss dieses Abstrakte, so der Investor macht jetzt nicht mehr die Marge Gewinn, also stößt er die Arbeitsplätze ab. Darauf brauchen wir ja auch für die Zukunft eine Antwort, wenn wir Arbeitsplätze in der Region halten wollen. Also sollten wir doch solche Modelle mitdenken, Rahmenbedingungen dafür schaffen und auch Menschen ermutigen dafür. Deswegen findet das Platz in unserem Wahlprogramm und hat nichts mit einem volkseigenen Betrieb zu tun.
Okay, da sind wir jetzt erstmal beruhigt. Jetzt kommen wir zu einem Herzensthema von Ihnen. Sie sind ja gelernte Krankenschwester, haben ein berufsbegleitendes Studium Pflegemanagement gemacht. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch im Landtag Ihr Steckenpferd das Thema Gesundheit und Pflege war. Aus den vielen Vorschlägen, die Ihre Partei dazu macht im Wahlprogramm, haben wir mal ein paar rausgegriffen. Krankenhausstandorte erhalten. Das ist jetzt aber auch Ziel.
Also
der
wir haben, glaube ich,
Regierung?
Keine Partei gesehen, die das nicht
genau, die das
vor
nicht
sich
will.
Herträgt, dass sie es möchte.
Was unterscheidet Sie da jetzt von den anderen?
Wir sagen zum Beispiel zumindest auch als Poliklinik 24. Das heißt, wir wollen ein Zentrum vor Ort schaffen, dort wo die Klinik mal war, wo es eine sogenannte Primärarztversorgung gibt. Also das heißt, sie stoßen sich den Kopf oder haben eine Kopfplatzwunde. Die nächste Klinik ist relativ weit. Sie können dorthin fahren. Dort ist ein Arzt, der entweder sagt, wir lassen Sie 24 Stunden hier zur Überwachung. Das geht natürlich nur, wenn wir sektorenübergreifend, also ambulant und stationäres System zusammenarbeitet und dafür die Weichen gestellt sind. Bleiben hier. Sie müssen deswegen jetzt nicht in die Uniklinik fahren, in die nächste Großstadt. Das erste Mal jemand da ist, der das beurteilt. Die im Krankenwagen oder im Rettungsdienst sitzen vor Ort, die können das ja einschätzen. Oder der Arzt vor Ort und könnte das zum Beispiel als Ausweg oder Anlass
aber
nehmen.
Aber unterscheidet sich das wirklich von dem, was ja, das unterscheidet. Die SPD zum Beispiel sagt oder die?
Ja, die wollen ja die Krankenhausstandorte erhalten. Ich glaube, da unterscheidet sich das nicht. Es unterscheidet sich in dem Moment, wo der Krankenhausstandort nicht erhalten werden kann. Zum Beispiel, weil eben die ein oder andere Abteilung schließen muss, Geburtskliniken und so weiter, dann hat man nur noch eine Abteilung, dann muss das Krankenhaus zugemacht werden. Da sagen wir nein, das muss als Versorgungsstandort erhalten bleiben. Dass tagsüber dort eben Arztpraxen sind, wo die Bürgerinnen und Bürger einen Ansprechpartner haben und eben nicht den weiten Weg, weil sie dann erst in die nächste große Stadt fahren müssen und gegebenenfalls auch eine Möglichkeit ist, für kleinere Sachen dort in der Betreuung 24 Stunden mit zu haben, ohne dass man 40, 50 Kilometer weiter in eine große Klinik muss. Das unterscheidet uns, dass wir auch ein Lösungsangebot dafür machen, für den Fall, dass Krankenhausstandorte eben nicht erhalten bleiben können.
Weil also Sie sagen jetzt Poliklinik, andere sagen ärztliche Versorgungszentren.
MVZs, ja, aber die sind ja eigentlich die ganz klassischen MVZs, also medizinische Versorgungszentren, wie es jetzt genannt haben, die sind zum Beispiel ohne diese 24, die haben kein stationäres Bett. Das unterscheidet uns. Wir sagen, es muss auch möglich sein, dass man dort auch übernachten kann. Zum Beispiel bei kleinen Eingriffen zur Überwachung. Dass eben jemand da ist, der einschätzen kann, der Zustand verschlechtert sich, muss doch ins große Haus 50 Kilometer weiter. Hauptanliegen ist, dass im Prinzip die medizinische Versorgung gewährleistet sein muss und zwar unabhängig von dem, wo ich wohne.
Mhm. Aber das alles in öffentlicher Hand?
Ja.
Weil mit, so wie ich das im Programm gelesen habe, mit privater Gesundheitsversorgung haben Sie es jetzt nicht so als Linke.
Nee, selbstverständlich.
Sie wollen ja keine finanziellen Ausschüttungen aus den Klinikbetrieben, am besten sogar Rekommunalisierung, wieder mit einem Fonds, mindestens 100 Millionen Euro von Bund und Land. Aber auf der anderen Seite sind ja diese privaten Kliniken zum Beispiel auch ein wichtiges Glied im Versorgungssystem aktuell, wenn man sich zum Beispiel die Rankings anguckt, da ist die Asklepios-Klinik Howald bei Sebnitz, einer der besten Knie-OP-Spezialisten bundesweit. Da kommen die Leute von sonst woher hierher, um sich behandeln zu lassen. Was kann jetzt die öffentliche Hand dann besser als private Kliniken im Zweifel?
Also grundsätzlich sagen wir, Gesundheit ist keine Ware. Und das ist auch wieder so dieses, ihr seid ja Linke, ihr wollt jetzt alle 40 Jahre zurück. Nee, Sie werden total überrascht sein, auch wir haben uns weiterentwickelt. Und wir eröffnen aber die Möglichkeiten in dem Moment, wo Private versagen, weil sie eben nicht mehr genug Geld in ihre Taschen wirtschaften können, übrigens von öffentlichem Geld, weil wovon wird Gesundheitssystem finanziert? In allererster Linie durch die Krankenkassenbeiträge der Patientinnen und Patienten und der Rest kommt auch noch vom Staat. Das heißt, das landet dann bei privaten Gruppen dann auch in den Taschen der Aktionäre. Da sagen wir als Linke, und zwar voller Überzeugung, dass das nicht okay ist. Weil das wäre Geld, wenn was übrig ist, müsste es in die Forschung gesteckt werden oder in die Bezahlung der Mitarbeitenden oder in die Digitalisierung zum Beispiel, aber mit Sicherheit nicht in die Taschen der privaten Konzerne. Und dazu stehen wir auch. Und dann nehmen wir mal ein anderes Beispiel als das, was Sie, dann nehmen wir mal Paracelsus, was in Reichenbach, was hat denn uns das gebracht? Es wird dann abgestoßen, weil es nicht mehr profitabel genug ist. Und hier sagen wir im Wahlprogramm, und das ist ein Unterschied als das, was jetzt dann suggeriert werden soll, dass wir hier von 1952 dann den Standort wieder zurück wollen, was totaler Quatsch ist. Hier muss die Möglichkeit eröffnet sein, weil der Staat ist zuständig für medizinische Versorgung. Das ist zurückgekauft, genommen werden kann und damit wieder in die Hand genommen werden kann, weil Daseinsvorsorge gehört für uns nun mal in die öffentliche Hand und nicht in die Taschen der Einzelnen. Ich finde, das ist überhaupt nicht schwer zu verstehen und vor allen Dingen finde ich, dass das absolut zeitgemäß ist.
Mit Verlaub, 1952 können auch wir uns nicht dran erinnern.
Wissen Sie, ich bin 1978 geboren und was ich mir alles anhören muss, das ist auch immer, vielleicht bin ich da etwas überspannt, bitte sehen Sie mir nach, aber wir haben ja heute schon gut in dem Gespräch sämtliches Vokabular miteinander, VEB und was weiß ich, da bin ich froh, dass ich da belesen genug bin, um das noch zu wissen, weil selber habe ich nämlich noch nie in einem VEB gearbeitet, aber ich war mal mit der Klasse, war mal im Patenbetrieb, das weiß ich noch, die haben Plasteteile gemacht. Was übrigens rein bildungstechnisch
ja der sogenannte auch, PA-Unterricht und ja. ESP-Unterricht, ich habe den noch genossen. Unter anderem mit einer Trabi-Werkstatt, das war Sinn. Cool. Unter anderem in der Trabi-Werkstatt, das war echt cool.
Wenn
als
Sie
Mädchen
mal fahren wollen, ich hätte ein
Trabi-Safari.
Bevor wir uns jetzt, müssen wir den nächsten Punkt ansprechen,
sehr gerne,
wo wir Sie natürlich auch mit Kritik an den Linken konfrontieren werden, die
sehr
von
gerne
ihren Kritikern kommt, nämlich das Thema Schuldenbremse. Ich kann mich noch an Zeiten, weil ich ja doch schon ein bisschen älter bin, erinnern, in Sachsen, da haben die Linken im Parlament tatsächlich einen alternativen Haushaltsplan aufgestellt. Das war bundesweit, glaube ich, sogar einmalig in Sachsen. Soweit geht's jetzt nicht, aber Sie haben vorhin das Thema angesprochen, die Kommunen bekommen zu wenig Geld, eigentlich fehlt überall Geld. Wir haben aktuell eine Haushaltssperre, wo die Linke ja auch gesagt hat, Schulassistenzen, die müssen doch verlängert werden, wird gerade, glaube ich, drum gerungen. Also das Thema Finanzen, da gibt es die eine Seite, die sagt, Schuldenbremse behalten, Corona-Schulden, das ist vollkommen richtig, dass das in der Verfassung steht, in 8 Jahren zurückzahlen. Das haben damals auch die Linken mit beschlossen, war ein Fehler.
Die Schuldenbremse? Also ja, ich war damals noch nicht im Parlament, also ich hätte es nicht mitbeschlossen, schon von vornherein nicht. Aber das sind ja auch Dinge, da gab es sicher Gründe dafür, warum sich Teile entschieden haben. Das ist ja auch sowas, das Thema Fehlerkultur finde ich in der Politik auch ganz wichtig. Und auch es entwickelt sich ja, also viele Dinge entwickeln sich und das ist total legitim. Aber mal davon abgesehen und zurück zur Frage, ich nehme mal an, warum sind wir für die Lösen der Schuldenbremse?
Weil Sie haben jetzt gerade gesagt, das war ein Fehler, die Schuldenbremse ist ein Fehler, die Corona-Schulden in 8 Jahren zurückzuzahlen ist ein Fehler. Wie kommt man jetzt aus der Nummer raus? Wo nimmt man jetzt, hat die Linke auch einen Plan oder Vorschläge? Denn dass es eine Mehrheit gibt für eine Verfassungsänderung nach der nächsten Wahl, ist relativ unwahrscheinlich.
Wir werden trotzdem dafür streiten. Ja, wir sagen ja auch nicht mehr Schuldenbremse, sondern Zukunftsbremse oder Investitionsbremse. Das haben sich andere Parteien, glaube ich, auch abgeguckt von uns. Und weil es geht ja darum, wir haben jetzt ein recht marodes System. Das besonders bemerkbar macht sich beim Thema Bildung. 1,6 Millionen Ausfallstunden. Es fehlen also Lehrerinnen und Lehrer. Hier muss ich also auch investieren. Wir zahlen Corona schneller zurück, also das Geld schneller zurück, als es sein müsste. Hier könnte ich mir auch Freiraum verschaffen für Themen, die gerade besonders anliegen. Der sogenannte Generationsfonds oder der Beamtenfonds, wo die Beamtenpensionen da liegen, der ist immer viel, viel besser bestückt, als es wirklich benötigt wird. Also auch da gibt's Freiräume. Das heißt, ich muss mir generationengerecht finden wir, ist, dass ich mir anschaue, wo muss ich jetzt investieren, damit ich eben der nächsten Generation oder der übernächsten nicht nur noch marode Dinge überlasse. Deswegen sehen wir die Schuldenbremse als überfällig an und machen das auch nicht mit, dass dann gesagt wird, dass wir dann das Elend für die nächste Generation sind. Wir sagen es genau umgekehrt der Fall. Wir überlassen sonst der nächsten Generation völlig unverschuldet eine marode Infrastruktur. Und da kann man ganz viele Beispiele aufzählen. Sie bauen sich da auch privat kein Haus und sagen, oh, jetzt ist es Geld alle, da lasse ich die Küche und die Toilette weg. Das macht doch kein Mensch im normalen Leben, sondern ich muss das Haus so bauen, dass ich dort auch die nächsten 30 Jahre leben kann und nicht mittendrin aufhören.
Ich glaube, die Hörer haben die Position verstanden.
Lassen Sie uns ganz kurz nochmal auf das Thema so gesellschaftliche Stimmung, gesellschaftliche Spaltung eingehen. Da ist ja gerade in der Corona-Pandemie auch viel kaputt gegangen. Das Wort Corona taucht in Ihrem Wahlprogramm 8-mal auf. Was sich nicht findet, ist allerdings die Forderung nach einer Enquete-Kommission oder einem Untersuchungsausschuss, wie es ja zum Beispiel andere Parteien fordern. Ist den Linken das jetzt im Moment nicht so wichtig?
Wir fordern das im Bund. Nein, das ist uns wichtig, also um Ihre Frage, aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen, wo ist das Thema richtig angesiedelt? Und vieles, wie zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz, das waren ja im Prinzip Bundesgesetze, wo die Länder in ihrem Föderalismus drauf eingehen mussten. Das heißt, und wir fordern das im Bund, unser Gruppen-Co-Vorsitzende Sören Pellmann macht sich dafür auch sehr, sehr stark. Nein, ganz klar, das muss aufgearbeitet werden. Das ist keine Frage. Und es wäre auch dumm, das nicht zu tun. Man hatte vorher keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen konnte. Dadurch hat man Fehler gemacht. Insbesondere sehe ich persönlich so beim Thema Kinder- und Jugendpolitik. Man hat aber auch Fehler gemacht, zum Beispiel eine medizinische Handlung wie das Impfen zu politisieren. Man hat es nicht mehr denen überlassen, die es eigentlich was dazu sagen könnten, sondern da hat ja jeder dazu irgendwas gespurbelt. Das heißt, ich habe jetzt die Chance, also Fehler aufzuarbeiten, daraus zu lernen, dass wir gegebenenfalls bei der nächsten großen Pan- oder Epidemie auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen können. Wenn wir das nicht tun würden, wären wir dumm und natürlich räumen auch wir ein, dass dann nicht alles in Ordnung gelaufen ist, aber nicht um die Anklage zu erheben, sondern eben um daraus zu lernen und keine Fehler zu wiederholen. Das ist das A und O. Und natürlich gehört da eine Aufarbeitung dazu. Wir würden uns also auch, wenn das landespolitisch dann hier darum geht, uns daran natürlich auch intensiv beteiligen.
Aber eher an einer Enquete-Kommission als an einem Untersuchungsausschuss. Was fänden Sie da jetzt richtiger?
Also wichtig ist, dass es aufgearbeitet wird. Und man kann in einer Enquete genauso auch sich Akten anschauen wie in einem Untersuchungsausschuss. Ich glaube, wichtig ist, dass egal wer und in welcher Form zusammensitzt, dass es Leute sind, die ein Interesse haben an einer ordentlichen Aufarbeitung und an einem ordentlichen Handlungskonzept, was uns für die nächsten Pan- und Epidemien vorbereiten lässt. Und dieses höher, schneller, weiter und ich bin hier als Chefankläger. Uns ging es wirklich darum, eine Aufarbeitung hier zu machen.
Sie waren in der Zeit selbst im Krankenhaus, ne?
Ja.
Wie haben Sie das erlebt?
Die Pandemie als was ganz Furchtbares und was Verunsicherndes. Und ich bin relativ, welche auch etliche gesehen haben, die also im wahrsten Sinne des Wortes erstickt sind, war ich da sehr wütend, wie sich das entwickelt hat. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist ein Fehler gewesen, medizinische Handlungen so zu politisieren und das so zuzulassen. Aber ich sehe natürlich auch, ich bin ja selber dreifache Mutter, also gerade das mit dem Homeschooling und so, das war natürlich auch großer Quatsch. Und deswegen habe ich so ein großes Interesse dran, dass natürlich wir darüber reden, was nicht mehr passieren darf und was aber in Zukunft vielleicht auch passieren sollte. Ja, das ist, aber das zeigt, mir hat die Pandemie oder mir hat Corona gezeigt, egal wie reich das Land ist, egal wie zivilisiert Menschen sind, solche außergewöhnlichen Ereignisse und Krisen decken Dinge auf in einem Land, die man vorher, wo man vorher keine politischen Rahmenbedingungen dafür hat. Und das ist auch ganz oft das Miteinander. Und das sind Menschen über sich hinausgewachsen, aber es gibt natürlich auch die Negativbeispiele. Es hat ganz viel hervorgetan.
Sie haben trotz Parteivorsitz, das haben Sie vorhin gesagt, Ihren Beruf nie aus den Augen verloren, fliegen immer noch regelmäßig nach Vietnam, um dort Kindern mit Gaumenspalte zu helfen, die mit zu operieren, auch in diesem Jahr?
Ja, ich Ende September.
Ende September. Mhm. Gibt es für die Zeit nach der Wahl schon Plan B, falls es nicht klappt? Oder denken Sie da gar nicht drüber nach?
Also wissen Sie, wer A sagt, muss auch B sagen und C mögen, sage ich immer. Selbstverständlich sind wir alle irgendwie vorbereitet, aber darüber denken wir nicht nach, weil Segelstreichen ist ne und uns wird es geben. So. Im günstigsten Fall im Parlament, aber auch außerhalb des Parlaments werden Sie von uns hören.
Und Sie bleiben ja definitiv mindestens Stadträtin.
Und wir sagen jetzt genau. E wie Ende und bitten Sie, folgende Sätze zu ergänzen. Außerparlamentarische Opposition ist für Sie?
Außerparlamentarische Opposition ist für mich, zum Beispiel in Bewegungen mit aktiv zu werden, und höchst inspirierend.
Weil wir ja auch ein bisschen böse sind. Mit Sabine Zimmermann vom BSW verbindet mich.
Sie war mal in einer Partei, in der ich immer noch bin.
Wenn ich wieder in den Landtag einziehe, werde ich als erstes
dafür sorgen, dass es einen Antrag gibt, der behandelt wird, der da heißt, kostenloses Mittagessen vom Kindergarten bis zum Schulabschluss.
Und damit kommen wir zum Schluss. Wir sagen an dieser Stelle noch, dass wir aus Termingründen das Interview vorher aufzeichnen mussten, bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für diese knappe Stunde.
Ja, und das nächste Spitzenkandidateninterview, das gibt's dann am Montag mit Petra Köpping von der SPD. Und da Sie, so wie die anderen Spitzenkandidaten, am Montagabend eben zur großen Wahlarena 2015 im MDR-Fernsehen erwartet wird, wird auch dieses Interview aufgezeichnet sein. Das lange Einzelinterview hören Sie dann wie immer 18.08 Uhr hier im Radio oder können es auch schauen bei mdrsachsen.de.
Wir wünschen Ihnen, liebe Hörer, und Ihnen schönen Abend. Tschüss sagen Uta Deko.
Und Jan Kummer.
Danke.
Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch, Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.